Martini-Gemeinde. Wie erkenne ich Gottes Willen? Ich habe dazu einen Bibelvers aus dem Hebräerbrief ausgesucht. Da heißt es, unser Gott, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich könnte meine Predigt ganz kurz machen und sage einfach, wie erkenne ich Gottes Willen? Na, guck doch ins Internet. Schmeiß die Suchmaschine an, www.gott.de, und schon weißt du, was Gottes Wille für dich ist. Aber nun stehst du womöglich vor einer schwierigen Entscheidung und möchtest wirklich wissen, was Gott für dich vorgesehen hat und nicht nur, was man im Google findet. Du bist Christ und hast schon längst verstanden, dass dein Leben nur gelingt, wenn es in Gottes Spur ist und dass du abseits von Gottes Willen nur unglücklich wirst. Es lohnt sich also, nach Gottes Willen zu fragen. Fragt sich nur, wie. Dem Internet traust du in diesem Fall zu Recht nicht. Es ist noch nicht einmal intergalaktisch, geschweige denn, dass es Gottes Dimensionen aufnehmen könnte, und das sind unendlich viele. Also fragen wir anders. Und ich habe diese Predigt heute aufgeteilt in 7 Punkte. Ja, ne? Also wenn schon einer denkt, wie kriege ich nachher noch mein Mittagessen, er kriegt es. Keine Sorge. Also mein erster Punkt heißt Gottes Wille. Und das ist das Spezifika dieser 7 Punkte, die fangen alle mit G an. Also Gottes Wille, das ist mein erster Punkt. Was ist sein Wille? Das hebräische Wort, das hinter dem mit Wille übersetzten Wort steht, bedeutet eigentlich Wohlgefallen. Also das, woran jemand gefallen hat. Was ihm gefällt, sagt hier Hebräer 13, 21, dieser Gott, der mache euch fertig, mache euch tüchtig, geschickt zu allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist. Ja, was gefällt Gott? 2 Beispiele. Das erste, ganz kurze Beispiele, aber es hat es in sich, Epheser 1, Vers 2, unser Leben soll ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Also, kurz und knapp, unser Leben soll ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Also ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes soll das Menschenleben sein. Ein Christenleben, nicht das Menschenleben, ein Christenleben. Aber wenn ich mir so Menschen angucke oder auch manchmal mich selbst angucke, wenn ich dann in den Spiegel schaue, dann sehe ich doch viel öfter meine eigene kleine Mickrigkeit als die Ehre Gottes. Das zweite Beispiel. Unser Leben soll eine Hilfe, die wir erfahren haben, für andere sein. 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist sein Wille. Und damit meint er in erster Linie das Heil der Menschen, damit Menschen heil werden für die Ewigkeit, damit Sünde vergeben wird und der Bruch zwischen Gott und den Menschen aufgehoben wird. Dann meint er neben diesem großen Heil, und das ist etwas Fantastisches, wenn Menschen heil werden dürfen an der Gnade Gottes. Es ist so unglaublich viel kaputt gegangen in unserem Leben. Und wenn wir dann wieder heil werden dürfen, wunderbar. Und dann meint er daneben noch etwas anderes. Da meint er die vielen kleinen Dinge unseres Lebens, dass wir auch darin Hilfe erfahren. Also, du hast dein Portemonnaie verlegt oder dein Gebiss. Du hast Angst, du kommst zu spät zum Bus. Ihr kennt diese Geschichten alle, eine wie die andere. Und auch in diesen Dingen will Gott helfen. Er will uns zur Seite stehen. Deshalb, wenn ich etwas verlege, dann suche ich es aufgeregt hin und her und rum. Und dann sage ich ganz ruhig, Bernd Bierbaum, jetzt bete erst mal, dass der Herr dir hilft. Und das tut er dann, das tut er manchmal ganz schnell, manchmal etwas später. Wir kamen neulich von einer 14-tägigen Reise zurück und meine Frau hatte ein fantastisches Versteck für unsere ganzen Schlüssel gefunden, damit die ja keiner stehlen konnte, aber sie hatte leider vergessen, wo dieses fantastische Versteck war. Ja, und dann hat sie da 2 Tage lang rumgegrübelt, denn am dritten Tag fiel es ihr morgens um 4:30 im Halbschlaf ein und da lag es tatsächlich. Wir haben die Schlüssel wieder, keine Sorge. So, das war der erste Punkt, Gottes Wille. Der zweite Punkt heißt Gehorsam. Gehorsam. Ja, wenn man diesen Punkt rausnimmt, dann läuft gar nichts mehr. Du wirst nie verstehen, was Gottes Wille für dich ist. Wenn du den Stecker vom Fernsehen rausziehst, dann siehst du, Gott gegenüber bist, dann bist du nicht im Bild. Gott quasselt nicht. Wenn er dir sagt, was zu tun ist, und du tust es nicht, dann schweigt er. Du weißt seinen Willen wohl, du hast das Bild ja noch gesehen, aber du kommst nicht weiter. Ich kenne viel zu viele Christen, die seit Jahrzehnten auf der Stelle treten und dabei müde werden und geworden sind, die sich immer weiter zurückfallen lassen, weil sie an einem Punkt ihres Lebens Gott nicht gehorchen und nicht tun wollen, was er sagt. Und solange sie durch dieses Nadelöhr noch nicht durchgegangen sind, wird es in ihrem Christenleben auch nicht weitergehen. Gott klammert nicht einfach irgendeinen Punkt aus und sagt, nun gut, machen wir eben anders weiter. Nein, nein. Gott sagt dir, was zu tun ist. Und dann will er, dass du es tust. Und die Bibel ist klipp und klar. Jesaja 59 heißt es, eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen das Angesicht Gottes vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Und deshalb heißt es, ich bitte Gott, dass er euch hilft, das Gute zu tun, hier im Hebräerbrief. Und gleichzeitig weiß der Schreiber des Hebräerbriefes sehr genau, dass wir es ja nicht tun können, aber dass wir darum beten können, dass Gott es in uns tut und dass er das schafft. Denn das ist ein Schöpfungsakt Gottes von Natur aus. Sind wir völlig unfähig dazu. Machen wir uns da bitte nichts vor. Aber was wir können und was wir immer wieder tun, ist, dass wir verhindern, dass Gott das Gute in uns wirkt. Weil wir uns selber nach uns, am liebsten nach uns selbst richten. Und deshalb ist Vergebung notwendig. Und deshalb können wir neu anfangen, wenn wir diese Vergebung bekommen. Willst du das? Das dritte G heißt Gottes Wort. Wie erkenne ich Gottes Willen? Aus Gottes Wort. Ich will von mir ausnahmsweise einmal selbst erzählen. Nicht nur von anderen, ich tue das eigentlich nicht so gerne, aber manchmal ist es auch ganz geschickt. Also, meine Eltern werden sich noch daran erinnern, wie ich eines Tages nach Hause kam. Ich war 15 und sagte, ich werde Pastor. Mein Vater war bei der Industrie- und Handelskammer. Also, und bis dahin hatte es in der Familie noch nie einen Pastoren gegeben. Und nach mir vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Und ich wollte eigentlich ursprünglich mal Zahnarzt werden, wollte den Mund der Menschen zu meiner Goldader machen. Aber dann kriegte mal irgendwann mit, dass Pastor doch ein ehrenwerter Beruf ist, hat man mir gesagt. Ob es stimmt, weiß es nicht. Und dann fiel mir auf, als ich zum Glauben kam mit 15, ich war eigentlich immer gläubig, aber dann mit 15 sprach Gott, du musst auf eigene Rechnung glauben, du kannst nicht immer nur auf die Rechnung deiner Eltern glauben. Du bist gefragt. Und dann musste ich mich selbst entscheiden. Und dann ging das ganz fix, auch mit meinem Berufswunsch. Und ich entdeckte auf einmal, es lohnt sich nicht, so viel zu verdienen und habe mich deshalb entschlossen, Missionsarzt zu werden. Tja, ich hatte in meinem Leben viel in der Bibel gelesen und tue es nach wie vor. Und man muss auch Gottes Wort regelmäßig lesen. Das mit dem Missionsarzt ist noch nicht ganz zu Ende. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Und Gott muss die Gelegenheit haben, mit uns zu reden. Und wenn er keine Gelegenheit hat, ja, wie soll er das dann tun? Er könnte alles außer Kraft setzen. Alles. Er tut es aber nicht. Sondern er möchte, dass wir die Bibel lesen. Das ist das wichtigste Buch unseres Lebens. Und dass wir daraus sein Wort finden. Und die Regel heißt, dass Gott uns durch das Lesen seines Wortes permanent formen will. Und dass wir sehr sensibel werden durch das Lesen seines Wortes für seinen Willen. Bei mir ging das so weiter. Ich wollte Missionsarzt werden. Da gibt es kein großes Verdienen. Aber dann sprach Gott zu mir beim Lesen der Bibel. Und ich las gerade die Auferweckung des Lazarus, die Geschichte, ihr werdet sie kennen. Jesus weckt den Lazarus auf, 4 Tage ist er schon tot, die Leute wollen gar nicht daran und sagen, der stinkt schon, aber für Jesus ist kein Gestank zu schlimm. Er sagt, komm raus aus deinem Grab, er kommt heraus, er weckt ihn zum Leben auf. Aber er bleibt ja nicht am Leben, er stirbt irgendwann wieder. Und hat Gott zu mir gesagt, siehst du sollst Arzt werden für die Seelen. Du sollst Pastor werden. Und das war ein ganz unmittelbares Wort. Ich habe mich da überhaupt nicht drüber gefreut. Nicht, dass es einer denkt. Ich habe dann lange mit Gott im Clinch gelegen. Gesagt, das geht überhaupt gar nicht. Ich blamier dich bloß. Nicht? Und dann hat er gesagt, doch, 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 du wirst das. Ihr seht, er hat gewonnen. Ich wäre immer noch gerne Arzt geworden. Aber Gott hat mich gerufen und gesagt, du sollst Pastor werden. So redet Gottes Wort mit einem. Manchmal weiß man, dieses Wort, das gehört mir. Damit meint er jetzt mich. Und wenn du 100 Mal schon vorher drüber weggelesen hast, dann darfst du jetzt trotzdem wissen, ich bin gemeint. Jetzt redet Gott mit mir. Und ich habe dann immer wieder das erlebt beim Lesen der Bibel durch die Jahre weg, dass ich von irgendeinem Wort besonders angesprochen war und habe dann immer daneben das Datum geschrieben. Das sind nicht so viele Daten, aber es sind doch einige. Immer dann, wenn Gott direkt mit mir gesprochen hat. Also, regelmäßiges Lesen des Wortes Gottes ist notwendig, dass man betend dieses Wort Gottes liest und dann nimmt er sein Wort und macht es zu meinem Wort. Denn wir haben keinen Gott, der schweigt. Wir haben einen Gott, der mit uns reden will. Und dazu gehört als nächstes G, das Gebet. Wie erkenne ich Gottes Willen? Dazu muss ich mit ihm im Gespräch sein. Wenn du nicht mit ihm redest, wirst du auch nichts hören. Und deshalb sollst du intensiv mit ihm reden, offen sein für ihn. Und dass er dir sagt, was zu tun ist. Dass er mit dir redet und du freust dich an seiner Größe, an seiner Herrlichkeit und kannst ihn anbeten. Und er hat seine Weise, uns das zu sagen und deutlich zu machen. Und viele sind dazu gar nicht mehr in der Lage, ganz einfach, weil sie nicht still sein können. Wer Gottes Willen erfahren will, der muss still werden können. Man kann nicht vor Gott immer nur rumzappeln, man muss auch einmal still werden. Mir hat neulich einer gesagt, ich halte das nicht aus, einfach mal keine Musik zu hören, allein zu sein, den Fernseher nicht laufen zu haben, den Computer nicht anzuhaben, alleine die Bibel zu lesen und zu beten, ich halte das nicht aus. Aber wenn du das nicht aushältst, dann wirst du nie erfahren, wie Gott das mit dir meint. Wir müssen da wieder etwas neu lernen. In dem Krach und in dem Lärm unserer Zeit. Wo sonst, wenn nicht in der Stille? Wollen wir die Stimme Gottes unterscheiden lernen von den Stimmen dieser Welt? Wo sonst? Wenn ich meine stillen Tage mache, das mache ich regelmäßig einmal im Jahr, da brauche ich 3 Tage, bis es in mir still wird. Denn wenn ich es außen still mache, merke ich es erst, wie laut es in mir ist. Was sich da alles angesammelt hat, über das ganze Jahr weg, an Lärm, an Krach. 3 Tage brauche ich, aber dann ist es still und dann kann Gott mit mir reden. Manche meinen ja, wenn sie beten und wenn Gott einem seinen Willen sagt, dann müssten ja zumindest die Vorhänge wackeln, die Lampen tanzen, die Erde beben oder irgendetwas anderes geschehen, irgendetwas Spektakuläres. Ja, das kann Gott auch machen, wenn er das will, aber meistens will er das nicht. Gott kann auf ganz verschiedene Weisen in ein Menschenleben eingreifen. Auf ganz verschiedene. Er kann es auf prophetische Weise tun, durch Träume tun und gerade in der Welt des Islam, dort wo die Menschen keinen Zugang zu einer Bibel haben, da redet er ganz, ganz viel durch Träume. Ich kann das nicht alles jetzt im Einzelnen aufzählen, es ist eine spannende Sache, es lohnt sich, dem nachzugehen. Aber wenn ich vom Beten rede, muss ich noch auf eine Gefahr hinweisen, nämlich, dass manche auch etwas hören und es dann verwechseln, das, was Gott sagt, mit den Wünschen ihres eigenen Wollens. Und ich denke, man wird über die Jahre weg erfahren und lernt unterscheiden, ob es eigene Wünsche sind und ob Gott uns etwas aufs Herz legt. Manchmal spürt man vor allem bei den unbequemen Dingen, die man nicht tun will, das Reden des Heiligen Geistes. Du, jetzt sollst du zu dem gehen. Und du sagst, oh, bitte, bewahre doch nicht zu dem, du weißt, ich bin mit dem im Krach. Ja doch, du sollst zu dem gehen, sagt der Heilige Geist. Mit dem sollst du jetzt reden. Mit dem sollst du anrufen. Unbedingt. Oder dem sollst du jetzt dringend einen Brief, eine Karte, eine E-Mail schicken. Und solche Leute, die reif geworden sind unter dem Wort Gottes und im Beten, die können auch anderen raten. Und das ist wichtig für Willensentscheidungen. Und das ist das fünfte G, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, dass wir Menschen haben, die uns beraten können. Dass wir Menschen haben, von denen wir uns raten lassen. Wir sind ja so stolze Individualisten. Das brauchen wir doch alle nicht. Und wir Bremer als stolze Hanseaten doch schon allemal nicht. Ja, doch, doch, wir brauchen das. Und ich frage dich, wem hast du das Recht gegeben, in deinem Leben mitzureden? Deine Entscheidungen mitzutragen. Wo hörst du auf das, was andere Christen dir sagen? Wer ist dein Seelsorger? Von wem lässt du dir raten? Ich weiß, ich stelle große Fragen. Und ich weiß, es ist ein schwieriges Thema mit dem Seelsorger. Und ich bin der Meinung, du solltest einen haben. Und ich meine nicht, dass du in schwierigen Entscheidungsfragen den Rat ganz junger Christen suchen solltest. Die sind noch nicht reif, die haben noch genug mit sich selbst zu tun. Sondern du brauchst bewährte, gestandene, reife Christen. Die muss man suchen. Und darauf soll man hören, was einem Brüder und Schwestern in Christus sagen. Väter und Mütter im Glauben. Und dann prüft diese Leute, wenn einer einen Rat gibt, der muss sich selbst auch vom Herrn führen lassen. Und wer das nicht tut, den soll man auch nicht hören. Und dann bitte ich euch, glaubt nicht allen Spinnern. Es gibt auch genügend Spinner im Reich Gottes. Wir brauchen erfahrene Christen, die sich am Wort Gottes orientieren. Und haltet euch zurück bei denen, die die Antworten schon fertig haben, bevor du überhaupt ausgeredet hast. So geht das nicht. Und wer dann nur redet, aber nicht mit dir betet, der ist nichts für dich. Im Gebet gibt es Klarheit und nicht in unseren guten Meinungen. Manchmal gibt es keine Klarheit. Und ich habe darunter gelitten in der Seelsorge, wenn Menschen bei mir waren und ich konnte nichts antworten, nichts definitiv antworten. Dann habe ich mit den Leuten zusammen die Hände gefaltet und mich an den Jakobusbrief gehalten. Da steht, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Und dann habe ich oft gesagt, ich weiß auch nichts, aber lasst uns zusammen die Hände falten und darum beten, dass Gott uns seine Weisheit schenkt. Und dann lasst uns warten, dass er es tut. Und wenn man dann noch nicht zu einer Entscheidung gezwungen ist, dann muss man eben warten, bis man von Gott grünes Licht bekommt. Solange die Ampel auf Rot steht, darf man nicht gehen. Aber als Christ, der nach Gottes Willen fragt, soll man auch dann nicht gehen, wenn die Ampel auf Gelb steht. Nur wenn grünes Licht ist, wenn wir wissen, was Gottes Wille ist, dann nicht eher. Ein sechstes G heißt der gesunde Menschenverstand. Unser Verstand ist immer dann am gesündesten, wenn er sich von den Maßstäben der Bibel leiten lässt, sonst taucht er nicht viel. Als unsere Gemeindehelferin damals den Ruf in die Mission bekam, haben wir sie sehr ungern ziehen lassen. Es war kein Ruf der Selbstverwirklichung, aber nach den Maßstäben der Bibel ein sehr vernünftiger Ruf. Denn davon würden viele Menschen profitieren. Aber dann ging es los. Sie hat den Ruf in die Mission bekommen, aber wo sollte sie jetzt hingehen? Dann haben wir gebetet und Gott gefragt und wieder gebetet. Und dann war auf einmal Indien dran, aber Indien war eigentlich zu, war dicht. Und von allen Seiten hörten wir nur, es gibt kein Visum. Und dann auf einmal kriegte sie doch ein Visum und die anderen bekamen das Visum nicht. Und das empfand ich dann als eine deutliche Bestätigung für ihr vernünftiges Denken. Da gab es keinen Zweifel mehr an Gottes Willen, da musste sie hin und dann ist sie doch hingegangen. Und zum gesunden Menschenverstand noch ein anderes Beispiel. Da kommen zwei 14-Jährige zu mir und sagen, wir sind Christen, wir fragen nach Gottes Willen. Und Gottes Wille sagt uns, wir sollen irgendwann mal heiraten. Und wir haben uns gestern die Möbel fürs Schlafzimmer angeguckt. Dann darf ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass es nicht unbedingt eine sehr vernünftige Entscheidung ist, eher doch eine sehr unvernünftige. Aber der gesunde Menschenverstand, der sagt uns doch was anderes. Dann könnte man doch den beiden nur raten, dass sie beten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass uns da eines Tages ankommen, wo es dann ihr heißt. Mehr konnte man in dem Alter doch wirklich nicht sagen. Ein letztes Geh, geh, frag nach Gottes Willen und dann geh. Tu mutige Schritte. Einer muss sich entscheiden, zum Beispiel zwischen Karriere und weniger Geld. Er hat alle geistlichen Regeln angewandt, aber keine Klarheit bekommen. Er steht vor einer Weggabelung und muss sich nun entscheiden, geht's nach links oder geht's nach rechts. Aber die Entscheidung muss her, denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Manchmal ist eine heilige Verzweiflung ganz in Ordnung. Und manchmal ist ein Annahmeschluss, bis wann wir uns entscheiden müssen, völlig richtig. Aber dann übernimmt der Heilige Geist nicht die Initiative und schiebt dich willenlos vor sich her, sondern dann bestätigt der Heilige Geist deine vernünftige Entscheidung. Da muss man beten und ringen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn man von Gott keine deutliche Entscheidung bekommt, dann muss man selbst entscheiden und sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, durch alle Türen nicht zu gehen, die du zuwirfst. Aber durch die, die du nicht zuwirfst, will ich gerne gehen. Und dann hilf mir, dass ich nicht in die falsche Richtung gerate. Aber wenn du nur nichts anderes sagst, dann gehe ich jetzt so, wie ich mich entschieden habe, und bitte dich, gehe mit. Und dann geht er mit und bestätigt deinen Weg. Ganz zum Schluss gibt es mit dem G noch einen großen Zusammenhang, den will ich nicht unterschlagen. Geh zum Kreuz, wenn deine Entscheidungen falsch waren. Und vielleicht bist du später, vielleicht als Erwachsener, zum Glauben gekommen, hast schon viele Jahre gearbeitet, bist etabliert und dann merkst du, du hast nach deinem eigenen Willen Entscheidungen getroffen. Die waren grundverkehrt und das kann sehr, sehr schmerzhaft werden. Dann, wenn es um Fragen des Berufes geht oder auch um Fragen der Ehe, wenn du auf einmal zu entdecken meinst, du hast den falschen Partner geheiratet, dann geh zum Kreuz und nicht zu einem anderen Partner. Der Einzige, der in die Vergangenheit eingreifen kann, ist unser Herr Jesus Christus. Der Einzige, der es falsch noch richtig machen kann, ist Jesus Christus. Und das tut er am Kreuz durch die Vergebung. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß, dass viele darunter leiden, dass sie meinen, sie haben einmal in ihrem Leben eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann bahnen sich die nächsten Katastrophen an. Dann entdeckt jemand auf einmal seine Traumfrau oder den Traummann und denkt, da muss ich jetzt festhalten, da muss ich mich mit dem oder mit der zusammentun. Und es wird doch nur ganz falsch. Jesus kann am Kreuz in die Vergangenheit hineinregieren. Ich sagte es eben schon, er ist der Einzige, der aus falsch richtig machen kann. Der Einzige. Und er tut das. Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der sich in seinem Leben nicht schon einmal falsch entschieden hätte. Aber er tut das und dann macht er aus falsch richtig. Dann setzt er sein Kreuzeszeichen davor und das ist dann ein Pluszeichen. Dann macht er aus deinem Leben, auch aus deiner falschen Entscheidung ein Plus. Und dann entdeckst du auf einmal deine Frau, die schon viele Jahre mit dir zusammen ist, ganz, ganz neu. Dann entdeckst du auf einmal deinen Beruf auch ganz, ganz neu. Dann darfst du wissen, ich bin im richtigen Beruf und ich bin mit der richtigen Frau verheiratet. Die falschen Entscheidungen unseres Lebens sollen korrigiert werden. Und es tut seine Gnade. Ganz alleine. Was könnte er für ein Interesse daran haben, sich so mit uns zu beschäftigen? Aber er will sich mit uns beschäftigen. Er will sich mit jedem Einzelnen von uns beschäftigen. Er will für jeden Einzelnen da sein. Er will nicht, dass du alleine aufstehst morgens und dass du abends alleine ins Bett gehst. Er ist immer bei dir. Er kümmert sich um all deine Kleinigkeiten und natürlich auch um deine großen Dinge. Um all die Entscheidungen. Er ist immer da. Er ist immer dabei. Und wenn du was falsch entschieden hast, dann gib es ihm und er macht etwas ganz, ganz Neues daraus. Und das ist Gnade. So ist unser Herr, der sich auch zu den falschen Entscheidungen unseres Lebens stellt. Der sich zu uns stellt und uns brutto nimmt, so wie wir sind. Und auch so, wie wir entschieden haben. Aber das muss man erfahren und nicht nur hören. Und deshalb lade ich euch ein, dass ihr diese Erfahrung macht, dass ihr es nicht nur heute Morgen hier hört, sondern dass ihr diese Erfahrung macht. Das ist etwas Wunderschönes, wenn man merkt, Jesus Christus, Gott selbst, der ist in meinem Leben dabei. Gott sei Dank. Ich weiß, es sind viele, viele Fragen offen. Ich konnte alles nur antippen und die 7 Punkte sind wirklich nur angetipptes, aber das Ganze auf einen Nenner gebracht. Wie erkennt man also Gottes Willen? Indem man bereit ist, das zu tun, was Gott einem sagt und ehrlichen Herzens betet, dein Wille geschehe. Und diesen Willen erfahren wir durch Gehorsam, durch Gottes Wort, durch Gebet, durch Gemeinschaft, durch gesunden Menschenverstand und durch Gehen. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, das Lied 372, Vers 1 bis 4.